NDR 90,3 Podcast. Das Hamburger Hafenkonzert.
NDR 90,3.
Herzlich willkommen zur 3312. Sendung. Der historische Flying P-Liner Peking ist nun fast schon wieder ein Jahr zurück in Deutschland.
Auf der Peterswerft in Wewelsfleth an der Stür wird das mehr als 100 Meter lange Schiff restauriert. Mit vielen Überraschungen. Positiv wie negativ.
Wir gehen an Bord der Peking. Wir klettern tief in den Bauch des Schiffes und wir sind dabei bei Taglerarbeiten.
Am Mikrofon sind Matthias Steiner und Dietrich Lehmann. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Picobello sieht's aus auf dem Gelände der Peterswerft an der Stör. Die Rasenflächen sind frisch gemäht, die beiden großen Dockhallen glitzern silbergrau in der Sonne. Auf den ersten Blick sucht man die Peking vergebens. Nur ein alter Stockanker deutet auf den Großsegler hin. Selbst beim Betreten der Dockhalle sieht man nichts vom Schiff. Der Rumpf ist komplett eingehaust. Ein achtstöckiges Gerüst umgibt die Peking, von außen bespannt mit weißen Plastikplanen. Die Luftabsaugung dröhnt den ganzen Tag. Wenn man ran will an den Rumpf, muss man durch Luftschleusen. Quasi wie in einer maritimen Intensivstation, erklärt Hinrich Mohr von der Bauaufsicht.
Wir wollen ja die Peking, die Stahlflächen komplett entschichten. Die Farbe muss komplett entfernt werden und da entstehen Stäube, die nicht unbedingt gesund sind. Und deswegen soll verhindert werden, dass die Stäube nach außen dringen. Die Leute müssen sich hinterher auch entsprechend reinigen.
In der Beschichtung des Stahls wurde neben giftiger Rostschutzfarbe auch Asbest gefunden. Und das nimmt man nicht auf die leichte Schulter. Die Gesundheit der Arbeiter steht ganz oben auf der Prioritätenliste. Für die Entsorgung der Giftstoffe musste ein neues Konzept entwickelt werden. Wochenlang ruhte der Betrieb. Das Projekt wurde teurer und teurer. Wir als Besucher brauchen eine Sondergenehmigung, um den Rumpf betreten zu dürfen. Und dann auch nur, wenn nicht gesandstrahlt wird. Sandstrahlen, was ist das eigentlich genau? Projektleiter Joachim Kaiser.
Das fing alles mal an mit Sandstrahlen. Da hat man Sand genommen und mit Hochdruck, mit Pressluft durch eine enge Düse auf das Metall gehalten. Und das ist im Grunde ein Synonym für alles, was man als Strahltechnik macht. Hier wird mit Stahlkügelchen gestrahlt, mit ganz kleinen, weil die Problematik ist, dass man ja nicht nur Sand oder in diesem Fall diese Stahlkügelchen wieder aufsammelt, sondern jede Menge Verunreinigungen da drin. Und das müsste dann entsorgt werden. Und bei diesem Stahlkies, den wir jetzt benutzen, kann man im Grunde abwaschen hinterher mit einem Elektromagneten drüber, flop, dann fliegt das alles hoch, nochmal abwaschen, kannst du ihn wiederverwenden. Sodass am Ende wirklich nur die Schadstoffe überbleiben, die man dann in einen Container packt und dann entsorgt.
Damit die Schiffbauer nicht warten mussten, bis der gesamte Rumpf fertig gestrahlt ist, wurde die Peking in Sektoren eingeteilt, erzählt Hinrich Mohr.
Die Werft geht so vor, dass das Schiff in vier Bereiche unterteilt ist und immer nur in einem Bereich wird gestrahlt. Dann kommt dazwischen ein Bereich, der, wenn gestrahlt wird, nicht begangen werden soll oder nur mit Schutzkleidung. Der dann anschließende Bereich, der ist sauber, da kann man mit normaler Arbeitskleidung, mit bisschen verwässerten Atemschutz kann man da ganz normal arbeiten.
In dem Gewirr aus Planen und Abdichtungen kann man sich prima verlaufen. Aber Joachim Kaiser kennt sein Schiff.
Wir sind hier im Zwischendeck, im achteren Bereich. Vor- und Achterschiff wurden zuerst gestrahlt. Da wird jetzt also auch schon schiffbaumäßig repariert. Und das ist ohne Fehl und Tadel, was wir hier sehen, der gestrahlte Bereich. Also wir sagen mal, wie aus dem Regal. Und daneben sieht man eben, ja, Rost und Farbe und manchmal auch noch anhaftende Zementreste, weil in der Internatszeit, ich habe das mal so salopp gesagt, haben sie den Schiffbauer rausgeschmissen und einen Maurer eingestellt, mir lauter Mauern gezogen und Betonkästen gebaut. Und mit diesen Hinterlassenschaften müssen wir uns jetzt hier arrangieren. Und deswegen unser Mantra, wenn wir gefragt werden, ja, wie viel kostet es denn jetzt noch? Nur sagen, Leute, erstmal abwarten, bis zu Ende gestrahlt ist. Dann kann man auch einen Preis dran schreiben.
Bisher sind Mehrkosten von rund 4 Millionen Euro aufgelaufen. Bei so einem Projekt muss man halt immer mit Überraschungen rechnen.
Am Ende ist es immer so ein Mischbefund, dass man gute Partien hat und deretwegen erhält man ja so ein Schiff, dass man schlechte Partien hat und für die braucht man ziemlich viel Geld. Und das hat sich ja hier auch bewahrheitet. Insgesamt, ja, die Erwartungslage war hier und da ein bisschen anders. Es ist, hat sich natürlich der Aufwand durch die ganze Schadstoffbekämpfung erheblich vergrößert. Aber alles reparierbar, das ist ja das Entscheidende.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert über die Restaurierung der Peking. Der Verein Freunde der Viermastbark Peking existiert schon viel länger, als das Schiff wieder zurück in Deutschland ist. Nämlich seit 2013. Vereinsvorsitzender ist Matthias Kahl, mit dem ich jetzt verabredet bin. Herr Kahl, was verbindet Sie eigentlich persönlich mit der Peking?
Mein persönliches Interesse liegt ganz besonders darin, weil ich war 42 Jahre in der Schifffahrt tätig und mein Vater fing als 15-Jähriger 1928 auf der Peking an, zu See zu fahren. Und daher ist es für mich etwas ganz Besonderes, meine Schifffahrtszeit dort zu beenden, wo mein Vater seine anfing. Mein Vater wurde dann Kapitän, fuhr später als Kapitän auf anderen Schiffen. Aber insofern ist das für mich eine ganz, ganz besondere Aufgabe, diese Peking nun hier wieder als Attraktion nach Hamburg zu holen.
Der Verein selbst hat im Moment wie viele Mitglieder?
Wir haben jetzt knapp 200. Wir haben uns, als wir dann die großartige Nachricht aus Berlin bekamen, dass das Geld von Berlin aus dem Haushaltsausschuss zur Verfügung gestellt wird, haben wir den Verein 2015 geöffnet im November und sind seitdem jetzt knapp 200 Mitglieder.
Und das geht von bis?
Das sind Menschen aller Kategorien. Alle sind hoch interessiert und hoch motiviert, interessiert an der Peking, an der Großsegelei. Wir haben einige aktive Großsegler dazwischen, die auf Großsegelschiffen noch zu See fahren. Wir haben auch sehr viele Leute, die handwerklich tätig werden möchten auf der Peking. Wir haben aber auch ganz viele, die einfach nur, ohne das jetzt negativ zu deuten, Fördermitglieder sind und ideelle Unterstützung für den Aufbau dieses wunderbaren Projektes einfach und die Fortsetzung einfach zu fördern.
Nun ist das Schiff ja in der Werft, man kommt nicht einfach so drauf, man kann auch nicht einfach so als, ich sag mal, als Laie da jetzt irgendwie arbeiten gehen, helfen gehen. Wie sieht die Arbeit aus im Moment, die Sie machen?
Die Arbeit, die wir im Verein machen, ist, das ist hauptsächlich geschichtliche Dokumentation und Aufarbeitung, wo wir also sehr, sehr intensiv dabei sind. Großer Dank in diesem Zusammenhang an Lloyd's Register, über Lloyd's Register und speziell Lloyd's Register International in London haben wir alle Protokolle, Übergabeprotokolle, Survey Reports und derartiges für die Peking haben wir erhalten, digitalisiert. Es sind ausgedruckt um die 340 Seiten. Und großer Dank auch an den Deutschen Wetterdienst. Wir haben über den Deutschen Wetterdienst alle meteorologischen Journale der Peking erhalten. Denn die Peking war, oder die Journale der Peking sind diejenigen, die noch am meisten vollständig sind. Es fehlt da gerade noch mal die letzte Reise. Sonst haben wir über jede Reise meteorologische Journale vom Deutschen Wetterdienst bekommen, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Des Weiteren sind wir natürlich in der weiteren geschichtlichen Dokumentation. Wir sammeln Bilder, wir nehmen Kontakte nach Chile auf. Also so sind wir damit sehr, sehr intensiv beschäftigt.
Was ist die Vision für den Verein? Wenn das Schiff einmal bei den 50er Schuppen liegt, welche Form auch immer an das Hafenmuseum angebunden, eingebunden. Aber was ist Ihre Vision? Wie kann man das Schiff dann dort erleben?
Das Schiff kann man erleben als eines der großen Attraktionen Hamburgs. Und zwar, es ist einfach, gehört zu der Gruppe der Schiffe, die damals den wirtschaftlichen Aufstieg der Hansestadt Hamburg enorm mit gefördert haben. Und wenn man dann das Schiff sieht und diese riesen Laderäume dort sehen kann, dann kriegt man schon einen Eindruck davon. Und wir werden auf jeden Fall das Deutsche Hafenmuseum, zurzeit noch das Hamburger Hafenmuseum, aber das geht ja über in das Deutsche Hafenmuseum, werden wir unterstützen in der musealen Bearbeitung oder in der musealen Begleitung. Und wir werden es später sicherlich wohl auch, das muss noch besprochen werden mit dem Deutschen Hafenmuseum, inwieweit die Wartungsarbeiten machen und auch die touristischen Führungen dort an Bord.
Sagt Matthias Kahl, der Vereinsvorsitzende Freunde der Viermastbark Peking. Gleich im Hamburger Hafenkonzert sind wir dabei, wenn das Rig der Peking erneuert wird. Nicht weit oben, sondern schön ebenerdig in den 50er Schuppen.
Es riecht nach Holzteer. Zwischen Betonklötzen sind alte Stahldrähte aufgespannt. Das stehende Gut der Peking. Jochen Gnass ist der Chef im Ring. Er leitet die Takelarbeiten.
Das stehende Gut, das sind die Drahtseile, die die Masten halten, die Last von der ganzen Takelage, von den Segeln, wenn die Segel dranhängen, die Last in den Rumpf einleiten. Das muss man sich einfach vorstellen. Der Mast würde gerade eben alleine stehen, aber sobald Wind kommt, würde einfach einknicken. Und das sind alles gewaltige Dimensionen, ein großes Schiff. Und hier sind 40 mm Drahtseile, das ist schon ein dünner Unterarm.
Satte 4.800 Meter Stahldraht bilden das stehende Gut. Im Gegensatz dazu spricht man bei allen beweglichen Teilen des Rigs vom laufenden Gut. Das soll später aufgearbeitet und erneuert werden. Zurzeit werden Unterwanden, Padunen und Stagen nach alter Handwerkskunst wieder auf Vordermann gebracht.
Die alte Bekleidung, also ein altes Garn, was da rumgewickelt ist, wird abgenommen. Der Draht wird neu geteert. Wir smarten den neu. Smarten bedeutet, dass ein geteertes Segeltuch rumgewickelt wird. Und dann bekleiden wir auf ganz traditionelle Weise neu. Das heißt, auch ein geteertes Garn wird mit einer sogenannten Kletkeule, das sieht aus wie ein Hammer, mit großer Kraft um das Drahtseil gewickelt. Das ist eine ganz klassische Konservierung von Stahldrähten, damit der Draht eben dann möglichst lange hält wieder.
Jede Menge Arbeit. Insgesamt 14 Taglerinnen und Takler sind im Einsatz. Der 56-jährige Jochen Gnass hat eine internationale Crew angeheuert.
Wir kommen aus Hamburg, also wir kommen der Tauwerkstatt aus Hamburg und die zweite Truppe, mit der wir zusammenarbeiten, mit der wir uns zusammengetan haben, ist eine dänische Taglerei, die sich auch auf klassische Taglerei spezialisiert haben. Und wir zehren viel von den Leuten, die auf den Schulschiffen ausgebildet worden sind, auch in klassischer Seefahrt und die auch Lust dazu haben, die klassische Verarbeitung zu machen.
An der Technik hat sich auch über Jahrzehnte nichts geändert. Auch heute noch werden Drähte bekleidet, also mit einem Schutzmantel umwickelt, auf jedem Großsegler. Viele Kilometer Takelgarn gehen dabei drauf. Zentimeter für Zentimeter wachsen die neuen Umhüllungen. Ein zeitaufwendiges Handwerk, weiß der Taglermeister.
Die ganze Arbeit ist auf 2 Jahre angelegt. Und da gibt es einen ganz klar strukturierten Zeitplan von der Werft. Wann wir was machen können, wann wir auch überhaupt weitermachen können, wann wir Maße kriegen können. Noch liegt das Schiff hier am Dock und jetzt arbeiten wir mit Maßen, die wir genommen haben, als das Schiff angekommen ist. Alle weiteren Maße können wir erst machen, wenn das Schiff wieder schwimmt.
Aber nicht nur bekleidet wird im Schuppen 50, es wird auch Draht gespleist und Kneifbänzel werden auf speziellen Spleißbänken neu gesetzt. Diverse Zuschauer bestaunen die Takler-Crew.
Was mich besonders interessiert, ist hier die handwerkliche Künste, die hier so stattfinden. Ne? Ich meine, wenn man sich das vorstellt, dass es heutzutage maschinell wahrscheinlich alles 5 oder 10 bis 20 Mal schneller geht. Also das ist schon mal ganz anständig zu sehen, was da für eine Knochenarbeit drin steckt. Ne?
Es ist einfach die Handwerkstechniken von früher, die jetzt mal live zu erleben und zu sehen, was da wirklich hintersteckt. Ne?
Rund 35% der Drähte sind noch so gut in Schuss, dass sich das Restaurieren lohnt, erzählt Jochen Gnass. Und das, erklärt der Taglermeister, hat einen ganz einfachen Grund.
Das sind nicht die originalen Drähte, das sind Drähte, die das Museum in New York in den 90er, Anfang der 90er Jahre mal erneuert hat. In einer sehr soliden 6x7 Konstruktion. Das ist eine Drahtseilkonstruktion, die es eigentlich hier kaum noch gibt in der Dimension. Und die ist wert, waren zu retten, weil das ist eigentlich die Konstruktion, wie das Schiff sie ursprünglich auch hatte.
Wenn der ganze Job dann irgendwann abgeschlossen ist, dann kann das stehende Gut die nächsten 40 Jahre problemlos überstehen.
Sie hören das Hafenkonzert bei NDR 90,3 und wir sind an Bord der Großbaustelle Peking.
Das war ja alles komplett verkleidet, nichts war zu sehen. Und für die Schiffbauarbeiten mussten wir es ohnehin rausnehmen, sodass wir jetzt hier ein komplett nacktes Schiff haben.
Joachim Kaiser von der Stiftung Hamburg Maritim steht unter Deck der Peking. Genauer gesagt in einer der Inseln, dem Aufbau, in dem die Mannschaft der Peking früher untergebracht war. Neben ihm Hinrich Mohr, der die Bauaufsicht auf der Werft hat. Mohr zeigt auf den rostigen Boden, wo noch vor ein paar Monaten Holz verlegt war. Dort ist jetzt aufgrund von Stahlwinkeln erkennbar, wo sich welche Räume befunden haben.
Na gut, wir haben natürlich einmal unangenehme Überraschung, dass eben der Stahl doch sehr kaputt ist. Aber wir haben auch positive Überraschung, dass man eben sieht, wo die Wände waren, dass wir also auch im Bereich, wo wir keine Pläne haben, das rekonstruieren können, wie es ursprünglich war. Also wo Wände waren, wo wasserdichte Türen waren, wo einfach nur etwas höhere Sülle waren, damit das Wasser nicht in die Kabinen reinläuft. Das kann man jetzt sehr schön alles sehen.
Obwohl der Laie nicht viel mehr als Unmengen von rostigem Stahl, herabhängende Farbe und ähnliches sieht, für Hinrich Mohr erscheint vor seinem geistigen Auge bereits schon wieder die einstige Einrichtung.
Die Matrosen hatten einmal einen Zugang von vorne durch eine geteilte Tür und hatten aber auch die Möglichkeit, oben aus dem Skylight, also aus der Lichtöffnung, direkt aufs Brückendeck zu gehen. Denn das Hauptdeck stand bei schlechtem Wetter unter Wasser. Genauso in der Mitte die Kombüse, da sieht man auch, dass dort zur Andeutung von Stahlwänden sind. Die war auch komplett in Stahl eingehaust, natürlich auch aus Brandschutzgründen. Denn die Kombüse kann natürlich, hat der Kohlefeuerung, da kann natürlich was brennen.
Je weiter die Arbeiter vorankommen, umso mehr erfährt man über die Geschichte des Schiffes. Wann wurde was umgebaut, wo gab es welche Räume, die später vielleicht verschwunden sind und so weiter. Schließlich hat die Peking ein bewegtes Leben hinter sich. Erst als reines Frachtschiff, später mit zusätzlicher Crew für Ausbildungszwecke, dann als Internatsschiff in Schottland und schließlich als Museumsschiff in New York. Am Heck zeigt Joachim Kaiser auf einen Bereich, der schon von Rost befreit ist und grau gestrichen wurde.
Die Pope ursprünglich endete in diesem Bereich und das Ganze ist 1926/27 ergänzt worden, um die stark angestiegene Besatzungszahl hier überhaupt unterbringen zu können. Hier und im Zwischendeck.
Sieht man da die Bauspuren? Sieht man da, dass das anders gearbeitet worden ist?
Ja, das sieht man schon. Da ist anderes Material verwendet worden, Wulsteisen, was es vorher nicht gab. Das ist schon deutlich zu sehen. Und hier sind wir im Heckbereich. Wir sehen den Ruderstamm, der auch nach oben verlängert worden ist, auch deutlich zu sehen. Ursprünglich stand die Notsteueranlage, die wir jetzt von oben kennen, die stand hier unten. Und die zwei großen Räder, die wirbelten hier. Die Leute konnten nichts sehen, außer durch ein kleines Fenster, was jetzt leider nicht mehr erkennbar ist. Und waren auf Zuruf praktisch angewiesen von oben. Das war eben eine Notsteueranlage.
Nebenan ein unscheinbarer Rand aus Stahl am Boden, etwa 1 Meter mal 1 Meter. Ein Relikt aus der Zeit, als die Peking als Internatsschiff diente, sagt Kaiser mit einem Lächeln.
Hier in dem Raum, in dem wir jetzt stehen, hat der Direktor des Internats gelebt. Und da hatte er seine Dusche, das war sein Duschbad.
Eine besonders positive Überraschung, die Beine des ehemaligen Kapitänstisch, den es schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gab. Die Beine fanden Arbeiter in Beton eingegossen, weit unten im Laderaum, eher zufällig.
Und in dem Holz hier oben am Deck konnten wir die Löcher identifizieren und daran rekonstruieren, dass der Tisch mal in zwei verschiedene Positionen gestanden hat. Wir wissen nur nicht, welche jetzt die alte ist.
Die Restaurierung der Peking an manchen Stellen gleicht zu einer Ausgrabung. Entdeckungen gibt es fast jeden Tag. Das Hamburger Hafenkonzert ist an Bord der Großbaustelle Peking. Und wir sind inzwischen am Heck des Schiffes angelangt. Der Stahl, gesandstrahlt, grau konserviert, die Niedrein in Bestzustand. Joachim Kaiser von der Stiftung Hamburg Maritim lächelt verschmitzt.
In diesem Bereich ist das phänomenal gut erhalten. Kein Fehl und Tadel. Aber es gibt dann andere Bereiche, da hat es dann richtig über Jahrzehnte das Regenwasser durchgeleckt und immer an der gleichen Stelle. Das Schiff kann noch so gut gebaut sein, da kommt es nicht gegen an. Es wird einfach zerstört dann auf die Zeit. Und das haben wir hier an einigen Stellen. Und da muss man dann entschlossen wirklich gegenarbeiten. Jetzt oder nie.
Aber das ist erstmal leicht gesagt. Denn die Peking, gebaut vor mehr als 100 Jahren auf der Werft Blumenfoss, soll möglichst so erhalten bleiben, dass auch kommende Generationen noch die Schiffbaukunst des frühen 20. Jahrhunderts erleben können. Die Peking, eine Kathedrale aus Stahl, die gleichzeitig sehr schlicht ist. Wulstige Verzierungen, gar eine Galionsfigur oder ähnliches, sucht man vergebens, sagt Kaiser am Bug der Peking.
Das ist das Interessante eigentlich, dass diese Riesenschiffe, anders als die Segelschiffe früher, ganz wenig Ornamente trugen. Die Peking hat eigentlich nur vorne einen ganz kleinen Krull gehabt, also so ein Ornament, ein Lockenornament aus Holz. Und dann diese Zierleisten, dann jeweils mit ihren Enden drauf, sonst nichts. Kein barocker Schmuck.
Trotzdem, die Schönheit der Peking, ihre Linien, sind auch zu erkennen, wenn das Schiff wie jetzt unter Planen liegt und mit Gerüsten verstellt ist, sagt Hinrich Mohr von der Bauaufsicht. Beinahe andächtig streicht er über den Vorsteven, den geschwungenen Stahlträger ganz vorne am Bug.
Ja, die Peking hat schon gute Linien, also das ist ein schönes Schiff. Wobei die Leihschiffe ja alle Handelsschiffe waren und auf Völligkeit und Tragfähigkeit Wert gelegt wurde. Es ist nicht so, ein Clipper ist noch wesentlich schlanker, aber die sind gute Linien, die sich natürlich auch so ein bisschen aus dem Biegen der Platten ergeben. Also ein bisschen wie ein Wikinger-Schiff. Damals hat man es in Holz gebaut und die machen das jetzt mit Platten gemacht, geklinkert.
Jede Stelle, die erneuert werden muss, ist deshalb auch nicht von der Stange zu haben. Jede Stahlplatte, die neu eingesetzt wird, muss genau eingepasst und gebogen werden. Gebaut wurde die Peking noch, als es keine Schweißgeräte gab. Die Platten wurden früher mit hunderten Nieten zusammengefügt.
Wir haben uns, da wir eben nicht genug Geld haben, um nur einen großen Umfang hier zu nieten, haben uns selber auferlegt, dass wir dieses fantastische Bild, was sich innen bietet durch diese intakte Konstruktion mit diesen vielen tausend Nieten, dass wir das nach Möglichkeit erhalten, auch wenn wir Schweißreparaturen machen. Das gelingt nicht immer, aber in den meisten Fällen haben wir da so ein System herausgefunden, das es uns ermöglicht, hier zu erhalten.
Zum Beispiel, indem Nietreihen möglichst im Rumpf belassen werden, auch wenn drumherum Platten ausgetauscht werden müssen. Unter Wasser wird geschweißt, über Wasser aber soll später auch wieder genietet werden. Ein Handwerk, das nicht mehr zum Standardrepertoire der Werften gehört, so Kaiser.
Aber es gibt einige kleine Firmen, auch eine große, die das anbietet. Und es gibt im Ausland auch Nietergangs. Also machbar ist das. Man muss es wollen und man muss es bezahlen können. Also eine Nietergang, drei Mann, kostet am Tag, habe ich gerade ein Angebot gekriegt, 3.300 Euro an einem Tag. Wenn die gut sind und die Nieten liegen alle dicht beieinander und alles ist vorbereitet, dann schaffen die 120 Nieten am Tag.
Wie viel es auf der Peking gibt? Hunderttausende? Eine Million? Noch mehr? Gezählt hat das bislang niemand.
Wir sind nach wie vor auf dem Gelände der Peterswerft in Wewelsfleet. Wir stehen in einer Zeltblechdachkonstruktion. Vor uns riesige Rohrkonstruktionen. Alt sehen sie aus. Neben mir steht Detlef Löll, einer der Chefs der ganzen Operation hier, ein Spezialist in Sachen Rigbau. Herr Löll, was sehen wir hier genau vor uns?
Ja, was wir hier sehen, sind die Originaluntermasten der Peking, also jetzt gesandstrahlt, im Zustand, wie wir sie aus New York mitgebracht haben. Die harren jetzt der Reparatur. Man sieht ja hier sehr deutlich, also starke Abrostung im Bereich der Saarlings, da wo die Drahtseile drumherum lagen. Und da müssen wir austauschen.
Wie lang sind die Dinger? Geschätzt würde ich mal sagen, was weiß ich, an die 40 Meter?
Ja, die sind 41 bis 44 Meter lang.
Das heißt, die Masten nachher mit den Stängen sind dann wie groß, wenn das Schiff mal wieder im schönen Glanz erstrahlt?
52 Meter.
Die Aufgaben jetzt hier, was die Masten beispielsweise anbelangt, ist das eine Geschichte, die auch die Peterswerft machen wird? Oder kommen da irgendwelche Rig-Spezialisten, die dann sowas machen? Wie wird die Arbeit aufgeteilt?
Ja, also die Stahlarbeiten an den Masten macht die Peterswerft, das ist ja klassischer Schiffbau. Das ist jetzt nicht speziell Masten bauen, weil diese Berufstätigkeit gibt es ja sowieso nicht mehr. Allerdings, die Arbeiten am stehenden und laufenden Gut macht eine spezialisierte Taglerfirma aus Hamburg, die Öwegener Tauwerkstatt.
Die haben wir auch schon besucht, haben uns da angeguckt, wie da die Takler arbeiten. Wie ist das speziell für Sie jetzt? Sie sind Rig-Spezialist. Ist das hier schon eine große Nummer oder ist das ein Schiff wie jedes andere?
Das ist eine relativ große Nummer. Das letzte Schiff, was wir bearbeitet haben, war die Bima Suci für die indonesische Marine. Ähnlich groß, also 110 Meter. Gleiche Segelfläche, allerdings verteilt auf drei Masten. Da waren die Masten noch ein bisschen dicker.
Sie haben gesagt, das ist schon eine größere Nummer, dieses Rig. Ist es davon Vorteil, wenn man im positiven Sinne einen kleinen Sockenschuss hat, also auch ein bisschen emotional mit der Sache verbunden ist?
Naja, ohne kleinen Sockenschuss würde ich ja auch keine Großsegler bauen. Also ich mache das ja jetzt seit 35 Jahren und ohne eine Minimalmacke funktioniert das einfach nicht, weil das ist risikoreich. Es gibt eine ganze Menge Spinner in diesem Bereich, die sagen, ja, wir wollen Piratenschiffe, denen fehlt dann immer das Geld, aber sie halten einen von der Arbeit ab. Und das Arbeiten selber ist eben auch physisch risikoreich, also da in 50 Meter Höhe irgendwas zu tun, ist nicht so ganz einfach.
Gibt es eigentlich noch Pläne des Rigs oder müssen Sie da viel aufgrund von Erfahrung rekonstruieren?
Es gibt einen Teil Originalpläne aus dem Archiv von Blom & Voss und aus dem Archiv der Reederei. Wir können natürlich auch aus den Originalbauteilen eine ganze Menge abnehmen. Und es gibt immer noch das alte Buch Mittendorf, Bemastung und Riggen von Großseglern. Da finden wir eine ganze Menge Zeichnungen sehr ähnlicher Schiffe. Und aus der Kombi können wir das sehr, sehr gut rekonstruieren.
Welche Teile des Rigs können als Original wieder aufgearbeitet werden? Welche müssen neu gebaut werden?
Also wir arbeiten die 4 Untermasten wieder auf und 2 Rahen. Das sind auch die einzig existierenden Originalteile, die auf dem Schiff noch drauf waren. Es war noch der Stumpf des Bugspriets da, das vordere Ende war ja bei dem Hurricane Carry abgebrochen. Das sind die Teile, die noch gehen und alles andere wird neu gebaut, weil das, was in New York auf dem Schiff drauf war, war ein Theaterrig. Also sämtliche Rahen außerhalb dieser beiden Originale waren aus Laternenpfählen und rumliegenden Rohren zusammengestückelt, sodass es so ungefähr so aussah wie das Original, aber hatte mit dem Original nichts zu tun.
Wenn das Schiff irgendwann mal fertig ist, wie wird das Rig dann aussehen? Ist das dann quasi ohne Segel trotzdem segelfertig? Wird da also das laufende Gut auch dran sein? Oder ist es nur so ein bisschen wie bei der Rigma Rigmas?
Nein, das ist dann ein bis auf die Segel segelfähiges Schiff. Also wenn Sie uns einen Sponsor bringen, dann können wir eine Runde drehen.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Die Peking soll eines Tages das Flaggschiff, das Aushängeschild, ja eine Einladung für das Deutsche Hafenmuseum sein. Lange Zeit schien klar, dass das bei den 50er Schuppen entsteht. Aber dann kamen Zweifel auf, ob der Standort überhaupt geeignet ist, weil in direkter Nachbarschaft Gefahrstoffe umgeschlagen werden.
Kerstin von Stürmer hat sich mit dem Alleinvorstand der Stiftung Historische Museen Hamburg über den derzeitigen Stand in Sachen Hafenmuseum unterhalten.
Börjes von Notz. Stand heute scheint festzustehen, dass die Peking ihren Liegeplatz an den 50er Schuppen erhalten wird, schräg gegenüber der Elbphilharmonie. Was passiert denn dort vor Ort drumherum?
Also es gab ja jetzt schon seit einigen Monaten starke Überlegungen, wo überhaupt das Deutsche Hafenmuseum verwirklicht werden kann. Und ein Zwischenergebnis, was wir haben, ist, dass wir uns auf jeden Fall wünschen und alles dafür tun, das möglich zu machen, dass das bestehende Hafenmuseum, also bei den 50er Schuppen, in den 50er Schuppen erhalten bleibt und weiterentwickelt wird. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, zumindest so, wie die Planungen jetzt aussehen, dass der beste Liegeplatz der Peking bei dem bestehenden Hafenmuseum ist, was dann Teil des Deutschen Hafenmuseums wird. Und dort drumherum werden wir im Rahmen dessen, was man uns genehmigt, auch Gastronomie verwirklichen, auch, dass man einen Kaffee trinken kann, aber dass man vor allen Dingen dann auch ein museales Besuchserlebnis dort hat. Das ist nicht ganz so einfach, weil, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, die sogenannte Seveso-3-Richtlinie dafür sorgt, dass in der Nähe von Gefahrstoffbetrieben, das heißt, die mit gefährlichen Gütern im Hafen Umschlag betreiben, dass man nicht in unmittelbarer Nähe zu diesen Betrieben Veranstaltungen durchführen kann, beziehungsweise nur mit starken Auflagen. Und dort sind wir zurzeit genau dabei zu prüfen, wie was dort aussehen muss und was genehmigungsfähig ist und was nicht, was jetzt gerade die Tage und die kommenden Wochen noch in Anspruch nehmen wird.
Geredet wird auch, Sie haben es angesprochen, über den Standort des Deutschen Hafenmuseums. Die 50er Schuppen werden es nicht. Dort wollen Sie das Hamburger Hafenmuseum ausbauen gegenüber der Peking oder an der Peking. Das kostet. Die Peking wird teurer. Wie viel bleibt denn da noch fürs Hafenmuseum und für große Pläne, vielleicht einen schönen Neubau irgendwo zentraler im Hafen? Macht Ihnen das nicht ein bisschen Kopfschmerzen?
Also Kopfschmerzen macht mir vieles bei diesen Entwicklungen und es ist immer ein Schritt für Schritt. Wir müssen jetzt auch tatsächlich die kommenden Monate auch sehen, wie stark durch die Peking die 120 Millionen in Anspruch genommen werden. Aber lassen Sie mich nochmal klarstellen, wir planen das Deutsche Hafenmuseum schon bei den 50er Schuppen und an einem weiteren Standort, bei dem wir dann auch Sachen machen können, die an den 50er Schuppen nicht genehmigungsfähig sind. Es wird also so oder so ein Neubau entstehen müssen, um auch hochqualifizierte museale Flächen zu schaffen. Da ist natürlich jede Million, die einem dann fehlt, auch gut investiert in die Peking, aber fehlt dann vielleicht für den Neubau. Dort wird man die Planungen anpassen müssen. Und diese Planung ist natürlich, macht man bei dem Neubau eine Tiefgarage, macht man sie nicht, unterkellert man, kann man schon viel Geld sparen. Wird die Aussichtsplattform tatsächlich so hoch, wie wir sie uns wünschen, oder wird sie doch ein bisschen niedriger? Also es gibt schon Stellschrauben in so einer frühen Phase des Projektes, die einen noch mit diesem Budget umgehen lassen und man noch keine schlaflosen Nächte. Die hat man in solchen Projekten, wenn die Aufträge erteilt sind, die Baufirmen auf der Baustelle sind und dann etwas entdeckt wird, was deutliche Mehrkosten erfordert. Man muss manchmal schmerzlich auf Teile verzichten in den Planungen, die man sich so schön gedacht hat, die dann aber der jeweilige Besucher in Zukunft gar nicht merken wird, dass sie nicht da sind, weil es so viele tolle andere Sachen gibt.
Alle sind gespannt, wo denn dieser Neubau hinkommt. Es hieß im vergangenen Jahr, bis Ende des Jahres wissen wir es. Es stehen, glaube ich, noch zwei Standorte zur Debatte, Steinwerder und Grasbrook. Wann wissen wir das denn nun, wo der Neubau hinkommt?
Also wir gehen davon aus, dass die entscheidenden Gremien, die an diesem Projekt beteiligt sind, das in diesem Sommer entscheiden wird und das im Juni bzw. Anfang Juli dann auch die Öffentlichkeit informiert werden kann. Ganz entscheidend hängt das von den verschiedenen Genehmigungslagen ab und dann auch an den Budgethochrechnungen, die wir anhand dieser Genehmigungslagen vornehmen müssen, damit auch eine seriöse Standortentscheidung getroffen werden kann, ob man sich diese Standorte auch tatsächlich leisten kann.
Das war Börjes von Notz, der Alleinvorstand der Stiftung Historische Museen Hamburg.
Wie der Zeitplan für die Peking aussieht, die hoffentlich wesentlich früher fertig wird, darum geht es gleich hier im Hamburger Hafenkonzert. Seit dem vergangenen Herbst liegt die Peking nun schon in einem Trockendock der Peterswerft in Wewelsfleet. Sauber eingepackt, damit nichts nach draußen dringt, was die Arbeiter mit dem Sandstrahlen herunterholen vom Rumpf des Schiffes. Schließlich wurden mehr Schadstoffe als von der Werft erwartet entdeckt, sagt Detlef Löll, der die Bauaufsicht über die Peking hat.
Na, wir haben in der Außenbeschichtung des Schiffes, der ist ja in den 80er Jahren in New York neu beschichtet worden, haben wir in der Farbe ein Thixotropiermittel gefunden. Das ist ein Mittel, was verhindert, dass die Farbe an der Bordwand runterrutscht. Und dieses Thixotropiermittel ist mit Asbest versetzt gewesen. So, und um das zu beseitigen, musste das Schiff eben komplett eingehaust werden und die Leute unter Vollschutz da arbeiten. Ein zweiter Punkt war, dass wir hinter den Verkleidungen im Innenschiff eine ganze Menge Blei gefunden haben. Und in der Kombination Asbest auf der einen Seite, Blei auf der anderen Seite, gab es eine drastische Kostenerhöhung.
Wie viel es am Ende mehr wird, da zuckt Detlef Löll mit den Schultern. Auf jeden Fall ist das anfängliche System, wie die Peking restauriert werden soll, umgestellt worden.
Und bearbeiten das Schiff erstmal so weit, bis wir genau wissen, was an Stahlarbeiten wirklich an jeder Ecke zu machen ist, um dann eben die Tüte auch zubinden zu können, zu sagen, okay, das kostet insgesamt so und so viel.
Das Wichtigste für Joachim Kaiser, den Projektleiter und Vorstand der Stiftung Hamburg Maritim, es wird nach Monaten der Pause wieder gearbeitet.
Es wird also im Mittschiffsbereich gesandstrahlt, innen, außen. Und es wird in den Schiffsenden werden Reparaturen gemacht. Und dieser Mischzustand, also Reparaturen auch nur Unterwasserschiff plus 2 Meter über die Wasserlinie und alles andere ruht. Und wenn wir da Klarheit haben, im Juli, August spätestens, dann wird man wissen, wie groß der Reparaturumfang ist und die übrigen Arbeiten sind ja x-mal kalkuliert worden, deren Preise kennen wir. Dann wird man einen Überblick darüber haben, was das Schiff dann endgültig kosten wird und wann es abgeliefert werden kann.
Damit die Kosten nicht sprichwörtlich aus dem Ruder laufen, hat sich Kaiser mit seinen Kollegen bereits von einigen Punkten bei der Restaurierung wieder verabschiedet.
Wir haben das Schiff ja mit nur 4 Gangspills übernommen. Ursprünglich waren es 8. Wir würden sehr gerne die Ankerwinde auch wieder funktionsfähig machen. Das ist im Moment auch aus Finanzmitteln kaum möglich. Wir würden sehr gerne die Brasswinden rekonstruieren. Also das, was diese Schiffe ausgemacht hat, diese arbeitssparende Einrichtung zum Brassen. Und ja, und noch vieles mehr. Nice to have.
Und nicht überall, wo Holz auf den Decks lag, wird auch nach der Restaurierung wieder welches liegen.
Wir werden also nur auf den 3 Inseln, also Back, Brückenhaus und Pop, Holzdeck wieder legen, so wie es gewesen ist. Aber für das Hauptdeck, also das, den größeren Teil, reicht das Geld nicht.
Dennoch, trotz der negativen Überraschungen, das Ziel ist nach wie vor, dass die Peking 2020 aus der Werft kommt und wie neu erstrahlt. Richtig bereut hat Joachim Kaiser das Projekt Peking bislang nicht. Oder noch nicht?
Naja, ich muss ehrlich sein, die Aufgabe ist spannend. Ich habe mich ja schon viel, viel länger mit der Peking befasst. Schon bevor es die Stiftung Hamburg Maritim gab, dann mit der Stiftung. Dann haben wir die Peking 2007 oder 2008 docken lassen auf unsere Kosten, um sie zu untersuchen. Und da bin ich, da habe ich mir die Haare gerauft und habe die Werft, der Werft den Rücken gekehrt und gesagt, das können wir nie machen, daran gehen wir pleite. Und nun kam also wirklich aus dem Off diese unglaubliche neue Möglichkeit mit Finanzmitteln, die dann doch ja das Ganze in einem etwas anderen Licht erscheinen lassen. Wir hatten damals nicht mal 3 Millionen gehabt, um das Schiff zu sanieren. Es gab jemanden, der sagte, er würde es für 3 Millionen machen. Ich habe gesagt, du spinnst. Völlig unmöglich, nach dem, was ich gesehen habe. Jetzt haben wir 26 bewilligt bekommen und müssen erkennen, dass es leider nicht reichen wird. Das ist eben die Realität heutzutage.
Und das war sie, die 3312. Sendung des Hamburger Hafenkonzertes, unterwegs auf der Großbaustelle Peking. Tschüss für dieses Mal, sagen Dietrich Lehmann und Matthias Steiner.
Das Hamburger Hafenkonzert am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montagabend um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.